ARD. SWR Kultur. Forum.
Unendliche Weiten, 60 Jahre Star Trek feiern wir heute. Mein Name ist Eva Röder. Ja, würden Sie sich auch gerne mal wegbeamen oder wenigstens den Warp-Antrieb benutzen? Captain Kirk und seine Crew der Enterprise, die machten das 1966 zum ersten Mal im US-Fernsehen und ein Kult war geboren. Weitere Serien, Filme, Animes, Comics, Bücher, Computerspiele, Geschichten von Fans sollten folgen. Wie hat es die Serie zum Kult gebracht und was können uns die Geschichten heute noch erzählen und was kann da noch kommen? Darüber sprechen wir heute im Forum bei SWR Kultur mit Professor Andreas Rauscher, Film- und Medienwissenschaftler an der Hochschule Kaiserslautern. Dr. Sebastian Stoppe ist dabei, Medienwissenschaftler und Mitherausgeber des Buchs Logbuch der Zukunft, Star Trek als Wegweiser für morgen. Und Claudia Kern, Autorin und Co-Moderatorin des Star Trek Podcasts Planet Trek. Frau Kern, Planet Trek ist ja vor allem was für Trekkies, also für Star Trek Fans. Warum lohnt es sich denn auch für Menschen, die jetzt hier vielleicht zuhören und sich nur noch ganz dunkel an Kirk und Spock erinnern, da nochmal reinzuschauen?
Ja, die Serie hat seit den 60ern sehr große Wandlungen vollzogen und ist immer nah am Zeitgeist geblieben. Und ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die für Nicht-Fans sehr interessant sein könnten, weil die Serien begleiten uns durch unsere eigene Geschichte, indem sie zeigen, wie sich diese Geschichte auf die Serienzukunft auswirken könnte. Und das ist allein schon sehr interessant, finde ich. Und zum anderen erzählen sie einfach auch ganz spannende Geschichten mit sehr interessanten, sehr abwechslungsreichen Figuren und bleiben dabei immer aktuell.
Herr Stoppe, kann man denn eigentlich auch einen Zugang zu Star Trek finden, wenn man zu Science Fiction bisher so gar keinen Bezug hatte?
Also ich würde sagen, auf jeden Fall schon. Also bei mir war es so, ich habe als Teenager Zugang zu Star Trek gefunden, weil es halt keine klassische Science-Fiction-Erzählung war aus meiner Sicht, sondern dass da eigentlich hochaktuelle Sachen verhandelt wurden. Also wie wollen wir eigentlich leben in Zukunft? Aber eigentlich ist das ja auch schon eine Frage, die die Gegenwart betrifft. Und von daher würde ich sagen, da kann jeder einsteigen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen komisch, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss. Ne? Raumschiffe, Zukunft, Technologie, die es noch nicht gibt. Auf der anderen Seite hat er die Wirklichkeit natürlich auch so ein bisschen die Erzählung überholt. Also wir haben ja heute Smartphones und alles. Es ist ja kein Problem mehr, zum Beispiel so in Kommunikation zu treten.
Ja, gerade jetzt, wenn man dann die Serie aus den 60ern anschaut. Herr Rauscher, damals war aber auch Science-Fiction überhaupt ganz groß, auch in der Realität. Alle wollten auf den Mond. Es gab Geschichten in der Literatur, im Kino, Fernsehen, selbst in der Popmusik. Was ist denn das Besondere jetzt an Star Trek oder Raumschiff Enterprise im Vergleich zu anderen Science-Fiction-Geschichten?
Naja, ich glaube, was bei Star Trek sehr interessant ist, ist zum einen, dass es eine der wenigen Utopien, also eine positive Zukunftsvision ist, im Vergleich zu dem, was meistens bildgewaltiger ist, Dystopien wie bei Terminator oder Matrix. Und das andere ist, dass ja diese Raumfahrt-Euphorie der 60er dann auch abflachte. Und Star Trek ist eigentlich eine der wenigen Serien, die dann die Kritik an diesen Vorstellungen der 60er in die späteren Serien mit reingenommen hat. Also es kam dann ganz stark durch so Figuren wie Jean-Luc Picard und andere Nachfolger von Kirk und Spock, die dann auch eigentlich kritisch das betrachteten, was früher in der Serie passiert ist. Also, und das gibt's eigentlich bei sehr wenigen Serien, dass wirklich gelingt, dass man eigentlich für jede Epoche findet man wieder eine eigene Captains-Figur, die sehr genau auf das reagiert, was gerade in unserer Gegenwart passiert. Und ich glaube, was die Zugänglichkeit betrifft, ist es interessant, dass Star Trek auch immer wieder über die Science Fiction rausgeht und dann Elemente aus anderen Genres reinkommen. Also da können Western-Elemente verarbeitet werden, da gibt es Spionage-Thriller, da gibt es Komödien. Also es wird eigentlich so diese ganze Bandbreite, die man in Filmen und Serien findet, auch immer mit einbezogen. Und das, glaube ich, ist dann Einsteiger- und Einsteigerinnen-freundlich, dass eben die es nicht allein in der ganzen technisch fixierten Science-Fiction aufgeht.
Bleiben wir mal so bei den alten Folgen mit Captain Kirk Ende der 60er. Welche Geschichten wurden denn da erzählt? Was war das, was jetzt aus dieser Epoche in die Serie übersetzt wurde?
Na, da ist ja ganz stark zu spüren noch dieser Kalte Krieg, dieser Gegensatz zwischen dem Westen und dem Osten, also die Sowjetunion und natürlich die USA als freiheitsliebende und freiheitsbringende Nation. Also das schwingt natürlich da mit und das, was Andreas Rauscher eben sagte, natürlich diese Weltraumbegeisterung, die da so mitschwang auch in der Zeit. Das war ja auch die Zeit der Mondlandung und alles. Also das kommt da alles so ein bisschen zusammen. Und natürlich, ich glaube auch so einen guten Teil, so dieses, was damals John F. Kennedy so mitbrachte. Also so dieses Positive und dieses Optimistische, was die Gesellschaft dann auch vorangebracht hat in den 60er Jahren, glaube ich.
Wobei der Captain Kirk doch auch so ein Typ ist, der ringt viel mit sich. Ist noch so ein typischer Mann der Zeit in dem Sinne, als er so sehr, sehr körperlich ist, hin und her gerissen und so. Also da gibt es ja durchaus schon Konflikte, ne?
Ja, na, wenn Sie so wollen, diese ganze Serie ist natürlich auch ein Blick in diese Vergangenheit. Ne? Ja. Also Frauen haben Randfiguren gespielt damals. Also die wichtigen drei Figuren waren halt Spock und Kirk und dann noch halt Dr. McCoy als der Schiffsarzt. Das war so das Triumvirat. Das waren
den
alles Männer.
Als Pille, ne?
Als Pille in Deutschland, genau. Und das hat sich ja dann später in den Folgen, in den Serien, die danach kamen, auch sehr, sehr deutlich geändert.
Frau Kern, was war denn Ihr Bezug zu dieser alten Serie?
Das war die erste Serie, die ich gesehen habe. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie bei Laufenten, die, wenn sie auf dem Ei schlüpfen, die erste Person, die sie sehen, direkt als Mutter akzeptieren. Und da kam ich dann auch nicht mehr raus. Und es war auch bei mir der Einstieg später in die Science Fiction an sich. Also es hat mir das Tor geöffnet, auch dadurch, dass es sehr einfach ist, da reinzukommen.
Warum ist es einfach, da reinzukommen?
Weil wir genug an die Hand bekommen, um uns in dieser Welt wohlzufühlen. Also wir sehen eine Schiffsbrücke, die aber auch eigentlich eine richtige Schiffsbrücke sein könnte. Also diese Metapher von Weltraumfahrt und Seefahrt, diese Verbindung, die wird da auch sehr stark gezogen. Also auch durch die Personifizierung der Schiffe und durch die Befehlsstrukturen an Bord und dann dieses Entdeckertum. Wir werden jede Woche, also es war ja in der alten klassischen Serie vor allem so, jede Woche zu einer neuen Entdeckung mitgenommen. Dadurch, dass die Figuren so sympathisch und leicht zu charakterisieren sind, wird es uns auch erleichtert, einen Einstieg in diese Welt zu finden.
Ja, Herr Rauscher, Sie hatten es eben schon mal angesprochen, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Es wird ja nicht nur jede Woche neu entdeckt, sondern die Crew hat sogar die genuine Aufgabe, das zu tun und freut sich drauf und hat Lust drauf, ist optimistisch erstmal, will das auch. Das ist ja nun wirklich ein großer Unterschied zu anderen Science-Fiction-Geschichten, die auch in der Zeit schon eher so dystopisch angelegt waren. Nach der Apokalypse haben drei Leute überlebt und die müssen jetzt gucken, wie sie klarkommen, ne?
Ja, es ist auch das Interessante, dass sie es auch so bestimmte Dramaturgien herausgebildet hat, die typisch für Star Trek sind. Also in den 60ern, Sebastian Stopper hat es ja gerade schon erwähnt, da war auch dies so stark durch den Kalten Krieg geprägt. Mhm. Und das merkte man dann mit den Klingonen.
Also die Klingonen waren der Russe, oder?
Im Prinzip, die fuhren eigentlich da sehr geschickt auf zwei Gleisen, weil einerseits als Integration gab es Pavel Tschekov, den russischen Offizier, an Bord. Ja. Das war im Prinzip schon Glasnost, bevor überhaupt Glasnost existierte. Und auf der anderen Seite waren da die schurkischen Klingonen, die dann schon so die Stereotypen, so fast wie die bösen russischen Agenten im James-Bond-Film, so gezeichnet waren. Mhm. Aber das Interessante ist, es gab dann so eine Star-Trek-typische Dramaturgie, dass nachdem der Kalte Krieg endete, wurde dann auch der Konflikt mit den Klingonen beigelegt. Und dann ab der Next Generation um Captain Picard in den 80ern waren die Klingonen die neuen Verbündeten. Und es gab natürlich wieder ganz neues erzählerisches Potenzial, weil man tat sich mit denen immer schwer. Die sind immer so martialisch, kriegerisch. Und dann haben wir die Föderation, die sehr diplomatisch, entdeckerfreudig ist. Und man muss sich mit denen arrangieren, was dann natürlich wunderbare Geschichten ergab. Und das ist eigentlich so eine Dramaturgie, die hat sich bis heute immer gehalten. Ob das später mit den Borg ist oder mit anderen Gegnern, die sind dann immer eine Serie später, kommt es häufig vor, dass es dann die neuen Verbündeten sind. Mhm. Und das, glaube ich, ist auch was, was stark für diesen utopischen Ansatz ist. Also, dass nicht die Gegnerschaften dauerhaft sind, sondern dass man da irgendwie auf manchmal schwierige, aber auch sehr amüsante Weise dann zusammenfindet.
Da, finde ich, passt ja auch eigentlich ganz gut der Vergleich, der so oft gezogen wird zu Star Wars zum Beispiel. Das ist ja da zum Beispiel gar nicht so, ne? Also das ist ganz klar gut, böse, man rutscht mal auf die eine und dann wieder zurück auf die andere Seite, ist ein bisschen schlichter erzählt.
Also bei Star Wars, glaube ich, ist der Witz, dies gab sich dann auch wie bei Star Trek durch den Ausbau, da wurde es dann viel ambivalenter.
Man darf da, glaube ich, auch nicht vergessen, Star Wars kommt halt eigentlich ursprünglich aus dem Kino und ist für die große Leinwand gemacht ist ja eigentlich auch, also wenn man sich die ersten Filme anschaut, die Trilogien, das sind große Fantasy-Opern, wenn man so möchte, im Kino. Und Star Trek ist ja eigentlich eine Fernsehgeschichte. Dass die sich dann wechselseitig in die anderen, sag ich mal, Genres mit reingezogen haben, das kam dann ja erst später. Aber eigentlich kommt Star Wars aus einer ganz anderen Ecke.
Und Star Wars hat auch nie den Anspruch gehabt, wirklich eine Zukunftssicht unserer Welt darzustellen. Das ist ja schon, wenn man sich den Vorspann ansieht, in einer weit entfernten Zukunft in der Welt, das ist was direkt Märchenhaftes. Mhm. Und Star Trek gibt sich da schon in gewisser Weise ein bisschen nüchterner als Star Wars und in jedem Fall als eine mögliche Zukunftsvision unserer Welt.
Die Star Trek 60er Jahre, Herr Rauscher, Sie hatten es eben schon angesprochen, hatten noch so dieses typische Kalte Krieg-Thema. Dann 1987 startete eine neue Serie mit ein paar Filmen zwischendurch, die nämlich als Hauptfigur Captain Picard hat. Den kennen, glaube ich, auch noch die meisten Zuhörenden. Patrick Stewart, der in Royal Shakespeare Company Englisch einen französischen Captain spielt und sehr viel, ich würde es mal sagen, aus meiner Sicht auch so aseptischer daherkommt. Sehr schlank, Glatze, das weiß ich immer sehr wohl auszudrücken, schwitzt nicht, haut nur im Notfall, wägt alles ab. Das ist ja auch eigentlich immer so eine Art Philosophiestunde. Wer ist denn Ihr Favorit? Fragen wir mal an, Herr Stoppe.
Also ich bin da voreingenommen, weil ich bin mit Next Generation aufgewachsen. Ja. Und deswegen ist für mich Picard eigentlich immer noch so das Role Model, wenn man so möchte. Der war aber halt auch wirklich so das komplette Gegenstück zu Kirk. Aus amerikanischer Sicht ist das ja der Europäer, wenn man so möchte. Hm. Also ob der jetzt Franzose ist und Englisch spricht, da sehen wir jetzt mal einfach drüber hinweg. Aber das ist der Europäer, der ist gebildet, der ist humanistisch veranlagt. Und Kirk war ja tatsächlich eher der Pragmatiker, der etwas draufgängerischer Typ.
Wie sehen es die anderen?
Ja, mein Herz schlägt so ein bisschen für James T. Kirk, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Der Laufendeneffekt.
Ja, der Laufendeneffekt. Ich komme da nicht raus. Das ist mir auch ein bisschen unangenehm. Ja, ich glaube, dass Picard ein ganzes Stück weit auch das Erwachsenwerden einer Nation verkörpert.
Ja, inwiefern?
Dass Kirk ist noch, wie gerade schon gesagt wurde, Kirk ist jemand, der geht, der haut auch mal drauf, der ist mal impulsiv, der ist deutlich jugendlicher in seinem ganzen Auftreten, auch wenn der Altersunterschied jetzt gar nicht mal so gewaltig ist. Aber er tritt auf wie ein junger, energischer, energiegeladener Mann. Während Picard ein deutlich gesetzterer, ruhigerer und auch intellektuellerer Kommandant ist. Und ich glaube, dass das schon auch diesen Zeitgeist widerspiegelt, diese Änderung von einem jungen, energiegeladenen Land, das den Aufbruch zu den Sternen plant und einem Land, das ruhiger geworden ist, das gesetzter ist und vielleicht Dinge jetzt länger und besser abwägt als vorher.
Ja, ich glaube, da passt ja auch dazu, dass William Shatner der einzige von den ganzen Star Trek Captains ist, der tatsächlich mit über 90 ins All geflogen ist. Ja. Also das passt eigentlich genau zu dem, was Claudia Kern gerade beschrieben hat, wie eher ikonisch. Also ich meine, das ist wirklich so, da ist inzwischen ist er fast Captain Kirk geworden mit seinen Power 90. Also
ja, absolut.
Und ich glaube, eigentlich ist schon der Witz bei Star Trek. Also mein Favorit ist auch relativ klar Picard, weil mir das einfach gut gefällt, wenn er sich da erstmal einen Earl Grey holt und dann wird beim Tee diskutiert, was man da alles machen kann. Oder es gibt eine wunderbare Szene in dem Kinofilm Star Trek, der erste Kontakt mit der Next Generation, wo eine Kollegin ihn angeht und sagt, er sei wie Captain Ahab aus Moby Dick. Mhm. Und die hat aber Moby Dick nie gelesen. Und dann dreht sich Patrick Stewart, der gerade so einen Wutanfall hatte, um, blickt so in die Ferne und fängt an, auswendig Herman Melville Moby Dick zu rezitieren. Und das finde ich so absolut typisch für diese Figur, dass die ist einfach wirklich perfekt, wie vorhin schon gesagt wurde. Dies ist der mustergültige europäische Bildungsbürger, der hier das Raumschiff kommandiert. Aber ich glaube, dieses Wechselspiel, das haben wir eigentlich immer wieder in den Crews. Also das haben wir bei Kirk, wo Spock dann die wichtige Gegenfigur ist, ja, sozusagen der Unterkühlte und der Philosophierende und logisch Denkende. Und dann später bei der Next Generation haben wir das wieder. Da haben wir den ruhigen Picard und dann eher so, wo die Kirk-Figur sich fortsetzt, sein erster Offizier Jonathan Frakes als Riker, der ist dann so der Impulsive. Und das geht eigentlich, oder ob man bei Voyager das nimmt, Catherine Janeway, die erste weibliche Kommandantin von einem Raumschiff bei Star Trek.
Also ja, die von mochte in den 90ern keiner, ne? Also wenn ich da so rumgefragt hätte. In den,
ja. Aber es stimmt, die hatte ein bisschen harte Konkurrenz. Aber da haben wir dann wieder das Gleiche. Da gibt es Seven of Nine, eine Borg-Drohne, ja, also die so ein Cyborg ist. Ja. Und da haben wir eigentlich wieder dies, also so die Rationale und dann andererseits die Impulsive. Und das setzt sich, finde ich, eigentlich so richtig durch die Serien fort. Also dass immer die eine Figur braucht dann immer so ihr Gegenüber und daraus entsteht dann so eine spannende Reibungsfläche, die tolle Geschichten ergibt.
Wobei ketzerisch könnte man ja sagen, Frau Kern, vielleicht, wir haben auf der Voyager eben diese Captain Janeway, die ja auch so eine Rosa-Luxemburg-Frisur hat, ganz adrett und immer das Richtige tut, teamfähig ist, sinnvolle, rational durchdachte Befehle gibt und dann eben das, ja, ich habe es jetzt genannt, sexy Pendant 7 of 9 war einfach nicht mehr möglich in den 90ern.
Ja, wobei ich leider widersprechen muss, was okay. sinnvolle, rationale Befehle und okay, Janeway angeht.
Gut, dann widersprechen Sie.
Es gibt ein ganz, ich mal sagen, negativ legendäres Beispiel und zwar in einer Folge werden Tuvok und Neelix bei einem Transporterunfall miteinander verschmolzen.
Was ist das?
Ein Transporterunfall, das ist das, womit die beamen.
Ja, okay.
Und Tuvok ist der vulkanische Offizier und Neelix ist der Koch. Mhm. Und beide Figuren werden miteinander verschmolzen zu einer Figur, die dann Tuvix genannt wird. Und Janeway besteht darauf, diese Figur praktisch zu töten.
Oh.
Indem sie sie wieder in zwei Figuren verwandelt. Und die wollen das nicht. Also Tuvix als neue Lebensform will das nicht. Und die Besatzung will das eigentlich auch nicht. Und sie wischt all diese Einwände, die sehr gut vorgebracht werden, zur Seite und sagt, nein, wir trennen die und wir töten diese neu entstandene Lebensform damit. Und das ist bis heute was, das im Fandom für Diskussionen sorgt.
Herr Rauscher, Sie haben eben schon so schön erläutert, wie die verschiedenen Serien auch so ein bisschen Spiegel der Zeit sind, auch der politischen Zeit, Kalter Krieg, dann Überwindung des Kalten Krieges. Wo würde dann eben die eben beschriebene Szene aus Voyager so reinpassen? Was ist da so der Grundtenor der Serie? Vielleicht auch politisch-historisch betrachtet?
Also ich glaube, was bei Voyager ganz stark ist, es nimmt ähnlich wie meine Lieblingsserie Deep Space Nine sehr stark auch Bezug auf die eigene Geschichte. Also da wären eigentlich
auch in den 90ern entstanden.
Ja, in den 90ern. Also da wären auch diese Situation mit dem Transporter, dass dadurch Doppelgänger entstehen oder dass Leute zusammen verschmolzen werden. Die ist eine Sache, die wurde eigentlich schon seit den 60ern häufiger durchgespielt. Und das ist dann eigentlich fast schon wieder ein Kommentar zu der eigenen Serienvergangenheit, wo es mal einen Doppelgänger von Kirk durch einen Transporterunfall gab. Dann gab es einen gedoppelten Commander Riker, wo man allerdings dann genau das Gegenteil machte, wo man einen Sheen hat, der darf sozusagen als Doppelgänger weiter entscheiden, was er machen will und reist dann durchs Universum. Und ich glaube, was schon sehr entscheidend war, war, dass im Prinzip dies, was wir vorhin mit den 60er Jahren hatten, dass diese Unterteilung, Kalter Krieg, dass dies an ein Ende gelangte. Und das führt dazu, dass dann so eine neue Unübersichtlichkeit da ist, die auch Ambivalenzen eröffnet. Und das ist was denke ich, sich bei Deep Space Nine stark als Thema eingeschrieben hat, weil es dann auf einer Raumstation, das sind dann außerhalb des Föderationsgebiets und müssen sich mit allen möglichen Gruppierungen arrangieren und können nicht einfach da mit Warp-Antrieb davonfliegen und in der nächsten Woche ein ganz anderes Abenteuer leben. Und bei Voyager ist das so, da landen die im Delta-Quadranten, also in einer ganz anderen Region und müssen dann eigentlich sich dort auch neu orientieren und sind also außerhalb des vertrauten Areals. Natürlich kommen dann wieder die Star Trek-typischen Themen, aber das war eigentlich, glaube ich, beides so ein Zeichen dafür, dass man da auch mehr anfing, sich neu zu orientieren oder auch stärkere Ambivalenzen zugelassen hat. Und ich glaube, das war auch sehr wichtig, weil das unterscheidet diese späteren Serien von anderen Fortsetzungen, die nach Jahren entstehen, wo man dann einfach nach 30 Jahren nur wieder wie so ein Instant-Aufguss-Drink kriegt man genau das Gleiche wieder, bloß vielleicht mit einem bisschen anderen Geschmacksverstärker.
Herr Stoppe, wie erklären Sie sich, dass das bei Star Trek ausgerechnet nicht passiert?
Ich glaube, weil Star Trek sich nicht nur auf sich selber bezieht und eigentlich nur noch mal denselben Aufguss machen möchte, sondern immer das, was aktuell ist, mit reinnimmt. Und also das, was wir aktuell gerade in der Gesellschaft immer verhandeln. Und ich finde, das sieht man sehr, sehr schön auch jetzt an den neuen Serien, die es jetzt seit 10 Jahren gibt. Und wo man jetzt auch sieht, Star Trek hat sich da sehr, sehr stark gewandelt. Das hängt natürlich damit zusammen, dass auch neue Zuschauer hinzugekommen sind. Hängt, glaube ich, aber auch einfach mit der veränderten Weltlage zusammen.
Ja, aber genau an den Serien, oder zumindest es gab verschiedene Serien, die in den letzten 10 Jahren entstanden sind, unter anderem auch nochmal quasi eine Wiederauflage von der 80er-Jahre-Serie, aber die völlig anders daherkommt. Picard heißt sie, auch mit dem Originalteam, aber da geht es gar nicht mehr so schön utopisch zu, Herr Rauscher. Und daran gab es auch von den Fans Kritik. Wie finden Sie das?
Also ich fand vor allem die erste Staffel von Picard sehr interessant. Also da wären aktuelle Themen, Migration, Rassismus, wie geht man überhaupt im Alltäglichen mit der veränderten Lage um? Zumindest in der ersten Staffel. Es ist ein sehr spannendes Beispiel, wie die Serie aktualisiert wurde. Also, und das ist eigentlich was, was vorher schon in den Kinofilmen mit Captain Kirk, Willem Shatner und Spock, Leonard Nimoy war, dass nämlich tatsächlich die Figuren mit ihren Rollen altern. Also so, dass die Next Generation ist jetzt eigentlich selbst eine Old Generation geworden,
ja,
dass da auch das Alter nicht kaschiert wird.
Ich finde das ein super Beispiel, weil Picard in dieser ersten Staffel ja auch sehr, sehr enttäuscht ist. Der ist ja wirklich ein alter Mann geworden, aber er hat ja immer die Föderation sehr hochgehalten und sehr geschätzt und ist jetzt völlig desillusioniert vom Verhalten der Föderation. Also so eine Flüchtlingskrise, die Romulaner sind die Flüchtlinge, das waren ja immer die Erzfeinde, die in Next Generation sehr ambivalent auch dargestellt wurden, die jetzt also quasi in der Diaspora sind und die Föderation will ihnen nicht helfen. Und das ist für ihn völlig unverständlich. Und ich finde, das illustriert wunderbar so einen Kommentar auf diese aktuellen Probleme, die wir haben, und zeigt also wirklich, dass Star Trek da aktuell bleibt und eben nicht einfach einen Aufguss machen möchte und einfach sagen möchte, es ist alles schön.
Jetzt könnte man ja auch sagen, Frau Kern, naja, ist aber eigentlich nicht im Sinne des Erfinders Gene Roddenberry. Auch damals gab es schon schwierige Zeiten. Er hat noch mitgewirkt natürlich an der ersten Star Trek Serie, aber auch noch bei The Next Generation, nennen wir es jetzt hier, also an der 80er, 90er Serie mit Picard. Ihm war ja eben diese Utopie, dieses die Welt kann besser werden, es gibt eine Chance, wir können Regeln finden, wie wir besser zusammenleben, total wichtig. Ist das nicht dann Widerspruch? Das wird ja irgendwann beliebig dann.
Das ist eine sehr gute Frage und ich bin auch ganz ehrlich mit den Entwicklungen, gerade in Picard, mit den späteren Serien, finde ich, schlägt das nicht mehr so ins Gewicht. Ich finde, sie sind nicht gut damit umgegangen, mit den Problematiken, die sie da aufzeigen, so wichtig die sind, weil genau das, was sie sagen, eigentlich ist die Föderation weiter. Mhm. Und es wird für mich nicht ganz nachvollziehbar erklärt, wie dieser Rückschritt entsteht. Und um da ganz kurz ein bisschen auszuholen, Gene Roddenberrys damaliges Konzept lautete nicht nur, dass eine bessere Welt möglich ist, sondern auch ein besserer Mensch. Mhm. Er nannte den Advanced Human, den weiterentwickelten Mensch. Und seine Prämisse war, dass wir in der Zukunft all diese negativen Eigenschaften, die uns im Moment Probleme bereiten, wie Gier und Aggression, ablegen könnten und uns evolutionär tatsächlich weiterentwickeln. Und das ist als philosophischer Ansatz sicherlich sehr interessant. Storytechnisch bringt es uns in Probleme, weil wir keine richtigen Konflikte zwischen Besatzungsmitgliedern zeigen können.
Warum nicht?
Weil die sich ja nicht streiten, die sind ja rational.
Ach so,
die sind vernünftig. Die,
langweilig.
Ja, die sind genau. Also aus zuschauenden Sicht sind sie langweilig. Und deshalb müssen äußere Konflikte, äußere Störer sozusagen in diese heile Welt reingebracht werden, die für Konflikte sorgen. Und das ist etwas, was für die Autoren und Autorinnen natürlich total frustrierend war.
Da möchte ich ein bisschen Claudia Kern widersprechen. Ich möchte eigentlich doch behaupten, sie sind damit eigentlich sehr gut umgegangen, weil sie, glaube ich, den Finger darauf legen, dass genau diese Idee, die Roddenberry mitbrachte, dass wir uns zu etwas Besserem entwickeln, dass das etwas ist, woran wir auch, wenn das so ist in der Zukunft, trotzdem dran arbeiten müssen. Das sieht man auch in den späteren Discovery-Staffeln, die spielen ja dann sehr weit in der Zukunft, das ist ja dann das 32. Jahrhundert schon und da ist die Föderation zusammengeschrumpft auf ein Müh ihrer Bedeutung, die sie mal hatte und sie hat ihre Ideale eigentlich verloren und ich glaube...
Ist auch eine der neueren Serien.
Ist auch eine der neueren Serien, genau. Und ich glaube, das haben sie über die Serien hinweg auch ganz gut transportiert, zu sagen, diese Utopie, die da erreicht wird, an der muss trotzdem weiter gearbeitet werden. Wir dürfen da nicht aufhören. Wir können uns nicht zurücklehnen und sagen, das ist alles prima, wie es ist, sondern wir müssen jeder selber daran arbeiten, dass die Welt besser wird.
Absolut. Also da bin ich ganz Ihrer Meinung, was wir ja auch dann später in der jetzt neuesten Serie Starfleet Academy, die auch in diesem 32. Jahrhundert spielt und sich um junge Leute dreht, die jetzt zum ersten Mal an diese wieder gegründete Sternenflottenakademie, also praktisch die Uni, kommen und zu denen gesagt wird, hey, guckt mal, wir haben es vergeigt. Unsere Generation und die Generationen davor, wir haben es vergeigt. Wir geben euch jetzt das Handwerkszeug mit, um diese Utopie wieder aufzubauen.
Und das finde ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Kommentar, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir über Klimawandel sprechen, wenn wir über die Zukunft des Rentensystems sprechen. Also alles diese ganzen Geschichten, die jungen Leute heute umtreibt, dass da Star Trek jetzt den Ball wieder aufnimmt und sagt, wir müssen uns auch an die jungen Leute richten und die jungen Leute, die müssen da auch neue Impulse reingeben und müssen an einer Idee auch glauben können.
Jetzt ist ja natürlich das eine Herauscher, wir zeigen eine Utopie, wir zeigen, es kann besser werden in der Welt, der Mensch kann besser werden, dass auch ja, je nach Serie auch manchmal sehr moralinsauer daherkommt und am Ende ist man doch aber auch noch eine Unterhaltungsshow. Wie geht das zusammen?
Also es ist sehr wichtig bei diesen späteren Serien, dass die nicht einfach immer wieder nur Boomer im Weltall präsentieren, sondern dass da eben auch andere Figuren dazukommen und es sind auch andere Writer, die dann dazugekommen sind. Und das, glaube ich, ist wichtig, weil das schafft dann wirklich so einen philosophischen Diskurs, dass da nicht nur eine Position da ist, sondern es sind ganz viele verschiedene. Und das andere ist, dass das macht, finde ich, die zweite neue Serie, Strange New Worlds, ganz wunderbar, dass da immer auch so Einschübe dabei sind, die dann richtig unterhaltsam sind. Also das hat bei The Next Generation das Holodeck erledigt, also so eine Art super Computerspiel, in dem man als offenes Weltgame kann man da alles Mögliche vom Western über Detektivgeschichten, über Seefahrerabenteuer bis zum James-Bond-Verschnitt kann man da alles Mögliche spielen. Und das sind dann immer so für sich allein funktionierende Episoden, die das Ganze dann auflockern. Und bei Strange New Worlds hat man dies, dass sie gerade in der aktuell laufenden Staffel, da wird mit allem Möglichen gearbeitet. Da wird mal eine Komödie erzählt, dann wird eine Hommage an die Muppets eingebaut, wo die Crew auf einmal sich in Puppen verwandelt. Und dann haben wir so eine Film-Noir-Folge. Ich meine, es gelingt mal mehr, mal weniger gut, aber das, glaube ich, ist auch eine Sache, die dann auch immer wieder äußerst unterhaltsame Folgen mit reinbringt.
Es braucht dann am Ende vielleicht auch doch noch mal ein paar Minütchen einfach mit Chips auf der Couch kurz mal Hirn abschalten.
Genau,
ne?
So, genau.
Ja, das widerspricht sich ja auch nicht. Ich kann ja eine Geschichte erzählen, die diese Philosophie sozusagen begleitend einstreut, ohne dass ich da 45 Minuten sitze mit dem Glas Earl Grey in der Hand und vor mich hinsiniere. So.
Unendliche Weiten, 60 Jahre Star Trek heißt das Forum heute bei SWR Kultur. Ich bin Eva Röder und meine Gäste sind Professor Dr. Andreas Rauscher, Film- und Medienwissenschaftler. Der Medienwissenschaftler Dr. Sebastian Stoppe ist dabei und Claudia Kern, Autorin und Co-Moderatorin des Star Trek Podcasts Planet Trek. Wir müssen mal in die Trekkie-Welt einsteigen, weil möglicherweise für viele der Zuhörenden ist es so eine merkwürdige Spezies, die sich eine Religion ausgesucht hat und dann auf Conventions fährt, so heißen die Fantreffen. Herr Rauscher, fangen wir mal bei Ihnen an. Was ist denn bei Star Trek noch erlaubt und wo sind zum Beispiel auch Ihre persönlichen Grenzen?
Also ich glaube, das Original Star Trek gibt es in der Weise eigentlich gar nicht, weil Okay. Ich meine, das ist tatsächlich, das macht es ja auch als Phänomen in der Fernsehgeschichte so einmalig, dass es tatsächlich gelungen ist, dass man mehrfach solche starken neuen Figuren brachte, dass sie immer ein Jahrzehnt reflektiert haben. Das ist eigentlich in kaum einer anderen Serie gelungen. Aber ich finde, wo schon eine Grenze ist, ich hatte ein bisschen meine Probleme mit diesem Reboot im Kino, der vor so 10, 12 Jahren war.
Ja.
Also da hat der Regisseur J.J. Abrams, der auch sehr talentiert ist, der auch genauso wie ich beides mag, weil er hat nämlich Star Wars und Star Trek Filme inszeniert.
Ja.
Aber der hatte Star Trek Filme abgeliefert, die fand ich ein bisschen so wie eine Themaverfehlung waren. Also das war dies, was Star Trek eigentlich vorher nicht machte. Vorher war wirklich das Spannende bei den Filmen, auch wenn sie manchmal mittelmäßig waren, dass die Leute tatsächlich mit ihren Rollen gealtert sind. Also wir bekommen dann Shatner. Captain Kirk ist eigentlich jemand, der sehr stark auf einen Typus fixiert. Aber das hat dann eine Komplexität bekommen, weil der hat in den Kinofilmen richtig damit kämpfen müssen, dass er altert. Der musste sich eingestehen, dass er jetzt eine Brille braucht, dass er nicht mehr so agil ist.
Und das Shirt war auch ein paar Größen größer, ne?
Ja. Und das machte dies interessant. Und dann kam eben dieses Remake, was seine neue Zeitlinie aufmachte. Und die Filme waren als Popcorn-Kino okay. Aber also ich glaube, bei mir ist da eine Grenze überschritten, wenn Star Trek statt frischen Earl Grey zu brühen, dann doch einfach nur einen Aufguss macht. Und dann ist es, finde ich, langweilig.
Herr Stoppe, Herr Rauscher hat sich noch verhältnismäßig diplomatisch gegeben. Sind Sie da orthodoxer unterwegs?
Nee, ich muss da komplett beipflichten. Also diese Reboot-Serie ist tatsächlich der misslungene Versuch gewesen. Das ist wirklich dieser alte Wein in neuen Schläuchen. Im Fandom auch nicht funktioniert. Und ich finde, ein etwas gelungeneres Gegenbeispiel ist zum Beispiel die dritte Staffel von Picard, wo man ja wirklich Tribut zollt an diese großartige Next Generation-Ära über 7 Staffeln hinweg.
In den 80ern,
wo alle die
ja.
In den 80ern, wo der gesamte Cast mit ein paar Überraschungsgästen sogar noch alle auch sehr gealtert wiederkommen und halt tatsächlich da nochmal auch die Welt retten. Aber das war unglaublicher Fanservice halt für die Generation, die halt mit Next Generation aufgewachsen ist. Und das, finde ich, hatte man da besser gelöst, als man das mit diesen Reboot-Filmen versucht hatte.
Frau Kern, wir wollen nochmal auf die Was geht für ein Trekkie und was nicht Geschichte zurückkommen. Das interessiert mich jetzt. Ihre, sagen wir mal, Gesetze, Regeln, das muss auf jeden Fall stimmen, vorkommen. Das geht gar nicht.
Also ich habe da eigentlich eine ganz simple Regel. Das, wofür Star Trek steht, ist für mich ein Feiern von Andersartigkeit und ein positives Zugehen auf das Unbekannte. Nicht das Ablehnen des Unbekannten oder die Furcht davor, sondern der Geist des Entdeckers. dass wir in diese Welt reingehen und sagen so, hey, was gibt's denn hier? Was ist das Fremde, was uns begegnet? Und wenn sie das verlieren würden, wenn sie, um mal ein Gegenbeispiel aus den 60ern zu nennen, wie Raumpatrouille, ja, grundsätzlich Orion, ja, auf jeden Außerirdischen erstmal schießen, der anders aussieht als sie, dann wäre für mich die Grenze erreicht. Alles andere bin ich bereit durchzuwinken, solange es gut erzählt ist.
Es gibt auch schon eine ganz klare politische Richtung vor, ne?
Das würde ich schon sagen. Also die zieht sich meines Erachtens, also die Kollegen können da gerne widersprechen, meines Erachtens seit der Originalserie durch. Wir haben da zum Beispiel eine Folge, die heißt The Devil in the Dark, Horta rettet ihre Kinder, in der nämlich die Enterprise zu einer Bergwerkskolonie kommt, die von einem Monster bedroht wird. Mhm. Sie sollen dieses Monster töten. Es stellt sich aber schnell heraus, weil sie eben es nicht sofort töten, sondern erst mal rausfinden wollen, was hier los ist, dass dieses Monster nur eine Mutter ist, die ihre Kinder beschützt.
Und ich finde das eine wunderbare Analogie, weil wir vorhin sagten, Kirk ist so ein bisschen noch nicht erwachsen. Das ist so ein kindlicher Blick, so eine Offenheit, etwas Neues zu entdecken. Das ist eigentlich wunderbar. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu widersprechen mit Picard, der so erwachsen ist, aber eigentlich ist Picard in dem Punkt auch noch unheimlich offen und ein Kind eigentlich, wenn man so möchte, ein sehr rationales Kind, aber trotzdem ein Kind, der offen ist für jede neue Begegnung.
Und es ist ja auch bei Picard sehr interessant, was sein Hobby ist. Er ist ja Hobbyarchäologe. Also er sucht nach Dingen, die im Verborgenen sind und versucht, ein Blick in die Geschichte ist ja auch ein Blick in etwas Fremdes. Und er versucht, dieses Fremde zu verstehen, in der Archäologie so wie in seinem Beruf als Raumschiff-Captain fremde Welten zu entdecken. Das ist sehr verwandt, finde ich.
Ja, die politische. Und das wiederum findet sich dann auch wieder in der Figur von Uhura in Strange New Worlds, wo ich finde, sie ist da nochmal sehr, sehr viel deutlicher auch dargestellt als in der Original Series, als jemand, der extra deshalb Kommunikationsoffizierin geworden ist, weil sie sehr viele Sprachen spricht, weil sie halt tatsächlich über Kommunikation neue Begegnungen machen möchte. Und das schließt sich da nahtlos wieder an.
Ja, und Uhura kennen wir eben noch aus der ersten Serie Raumschiff Enterprise, wo, wie ich gelesen habe, sich Gene Roddenberry auch wirklich durchsetzen musste, dass eine schwarze Frau da so viel zu sagen hat und mit da auf der Brücke sein kann. Ne? Also da wurden auch einige Grenzen eingerissen damals.
Und die ganze Brückenbesatzung ist ja hochinteressant, wenn man sich vor Augen führt, dass wir etwas über 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diese Serie sehen. Und wir haben einen russischen Offizier an Bord mit Pavel Chekhov. Wir haben eine schwarze Kommunikationsoffizierin und wir haben einen Japaner. Und die sitzen alle auf der Brücke plus einen Außerirdischen, nämlich Spock, den Vulkanier, der ein bisschen wie der Teufel aussieht.
Neben der politischen Utopie geht es natürlich auch bei Science Fiction immer um irgendeine Form, wie zeige ich die Zukunft technologisch. Wir haben jetzt schon gesprochen über das Beamen, den Warp-Antrieb in der Anmoderation. Herr Rauscher, Sie hatten mal kurz das Holodeck erwähnt. Das nimmt ja eigentlich viel von heute hinweg. Also so eine Art virtuelle Welt, in der man eben alles Mögliche nachspielen kann und sich reinbegeben kann und dann so eine alternative Wirklichkeit nachspielt. KI könnte man ja vielleicht sogar Data auch nehmen. Den kennen wir aus der Picard-Serie beziehungsweise aus The Next Generation, also ein Androiden, der aber lernt durch das, was ihm eben die Menschen sagen und das dann wieder neu verarbeitet und wiedergibt.
Also was da, glaube ich, auch ein super Beispiel ist, also zum einen, ich arbeite auch sehr stark im Bereich der Spielforschung und da ist das Lustige mit dem Holodeck, findet man eigentlich alle möglichen Themen, die da diskutiert werden. Wie weit haben Spiele eine festgelegte Erzählung oder ist nicht am Spiel das Wichtige, dass es offen ist,
ja,
und frei gestaltet werden kann? Das findet man eigentlich in Star Trek und es gibt da eine ganz wunderbare Folge, die wirklich vieles von der KI-Problematik auch auf den Punkt bringt. Data hat nämlich eine Vorliebe für Sherlock Holmes Videospiele. Und weil er halt dieses positronische Gehirn hat, ist jeder Fall immer im 0,nix gelöst und es wird ihm zu langweilig. Und dann gibt er in einer wunderbaren Next Generation Folge dem Holodeck den Befehl, bitte kreiere einen Gegenspieler, der es mit mir aufnehmen kann. Und diese Anweisung führt fatalerweise dazu, dass das Holodeck Sherlock Holmes Erzfeind Professor Moriarty neu schafft und der wird sich auf einmal als künstliches Wesen dessen bewusst wie Data, dass er ein künstliches Wesen ist. Und dann sagt er, nein, ich habe keine Lust mehr hier die ganze Zeit den Bösewicht vor euch zu machen. Ich will durch das Weltall reisen und auf Entdeckungsfahrten gehen. und erpresst die Enterprise, dass sie ihm jetzt Persönlichkeitsrechte geben sollen. Und da ist eigentlich schon vieles durchgespielt, was man so in Bezug auf Singularität und die KI-Welt sich ihrer selbstbewusst hat.
Okay, Frau Kern, haben Sie irgendwie einen Favoriten unter den technischen Entwicklungen, die Sie so in den verschiedenen Star Trek-Serien entdeckt haben?
Also im Kleinen, weil ich oft abends keine Lust habe zu kochen, den Replikator.
Oh ja.
Der würde, also, dass ich die Möglichkeit hätte, mir jeden Abend frei eine Mahlzeit aus der ganzen Welt auszusuchen und die ohne irgendeine Vorbereitung perfekt zubereitet zu bekommen, fände ich schon sehr schön. Und natürlich das Beamen.
Also ich fand es als Teenager schon faszinierend, dass die alle mit dem Bordcomputer einfach gesprochen haben und der geantwortet hat. Und das war in den 90er Jahren, wo ich dann Next Generation geguckt habe, natürlich noch Zukunftsmusik. Das Schöne ist, heute können wir das machen. Das ist für mich das Faszinierende, dass da Star Trek gar nicht so irgendwie weit voraus ist in der Zukunft offensichtlich oder sich einfach ziemlich realistische Sachen ausgedacht hat damals, die dann heute schon Wirklichkeit sind. Am Beam müssen wir jetzt halt noch ein bisschen arbeiten und am Warp-Antrieb auch. Aber ja, wieso nicht?
Das Lustige ist ja zum Beispiel das Handy. Da hat man tatsächlich, dass einer der ersten Handyentwickler von Motorola, der sagte direkt, dass er immer bei Kirk und Spock diesen Kommunikator so toll fand. Und dies war für ihn eine Inspiration, das eins der ersten Handy zu bauen.
Das gibt es ja sowieso. Es gibt Vorlesungen an Unis, was ist technisch möglich von Star Trek und so, um das Studierenden näher zu bringen. Ich habe jetzt sogar gefunden, an der Uni Oldenburg gibt es auch Philosophieren mit Star Trek, was ja vor allem bei der 80er, 90er Serie mit Picard sehr, sagen wir mal, auch didaktisch vollzogen wird. Es gibt klingonisch AGs an Schulen, aber gibt es eigentlich noch so viele junge Fans, Gen Z, Generation Alpha?
Also ich sage mal, auf dem Schulhof spielt Star Trek keine Rolle. Star Wars ist da ganz weit vorne, zusammen mit Minecraft. Und da hat Paramount auch leider so ein klein bisschen den Ball fallen lassen, weil sie mit einer Kinderserie namens Prodigy an den Start gegangen sind, die ich auch sehr gut fand, die aber nach 2 Staffeln eingestellt wurde. Und es gibt jetzt noch eine, die richtet sich an ganz kleine Kinder.
Wie muss man sich das vorstellen? Was machen die da?
Ja, es ist eine Zeichentrickserie, die sehr einfach gehalten ist, die sehr einfache, kleine, kurze Geschichten erzählt. Da geht es um Außerirdische, die finden ein Föderationsschiff und fliehen damit von ihrer furchtbaren Bergwerkskolonie. Und dann taucht noch das Hologramm von Captain Janeway auf und gibt denen so Ratschläge und führt sie so ein bisschen durch dieses neue Leben, diese neue Freiheit im Universum. Und ich fand die sehr schön und sehr gut erzählt, also auch für die Altersgruppe. Leider haben sie nicht das Durchhaltevermögen gehabt, das Konzerne wie Disney hatten, die ja mit den Clone Wars zum Beispiel da auch schon ganz viel, ich sag mal, Jugendarbeit in Anführungszeichen geleistet haben. Und das hat bei Paramount nicht so gut geklappt.
Herr Rauscher, Herr Stoppe, wie kann Star Trek auch für jüngere Generationen wieder attraktiv werden?
Also was ich häufig beobachte in den Seminaren, also ich hatte zu beiden, zu Star Wars und zu Star Trek Seminare gemacht, da bestätige ich auch dies, dass bei Star Wars waren das 80, 90 Leute und ich musste die Liste schließen für das Seminar. Ja. Bei Star Trek waren es dagegen 17 oder 18, wo einige zum Glück noch so richtige Trekkies waren, die sagten ach, sehr gut, dass es doch noch ein Star Trek Seminar gibt. Also ich glaube, wichtig ist, dass man eben dies immer wieder mit neuen Zugängen ermöglicht. Sowas müsste als Star Trek da auch mal wieder gelingen. Und in Ansätzen, glaube ich, tut es das auch. Weil ich merke jetzt so, bei der Generation Z, da gibt es dann doch viele, die sagen so, ach, meine Eltern, die gucken immer mit Begeisterung Voyager oder die gucken Deep Space Nine. Und irgendwie sind sie jetzt selber da auch damit angefixt und gucken dann Strange New Worlds. Also das ist nicht in so einer flächendeckenden Weise wie Star Wars neue Generation erschließt vorhanden, aber es passiert durchaus. Oder man hat es ja bei den Kinofilmen gemerkt, also sowohl bei denen mit Kirk als auch der erste Kontakt mit Picard, das war so ein Fall, wo dann auf einmal Leute auch sich wirklich für Star Trek interessierten, die vorher das gar nicht so richtig notierten oder sagten, ach ja, das ist dies mit Spock und lief mal im Fernsehen.
Okay, Herr Stoppel, man könnte ja auch einfach sagen, warum eigentlich? Vielleicht hat sie es jetzt auch einfach mal langsam auserzählt und die Leute, die Spaß dran haben, sollen den auch weiterhin haben, aber vielleicht ist es auch einfach mal gut.
Warum sollte es einfach gut sein? Nee, ich glaube, Star Trek hat immer noch genug Stoff findet bei uns in der Gegenwart, was erzählenswert ist. Und ich glaube, ich habe auch Hoffnung. Leider hat jetzt Paramount ja auch Starfleet Academy nach der 2. Staffel auch wieder abgesägt, was ich sehr, sehr schade finde tatsächlich. Und das war aber so eine Serie, wo jetzt auch viele, also ich war auf der FedCon jetzt in Bonn, das ist so eine große Star Trek Convention. Und da haben ganz viele junge Leute tatsächlich auch gesagt, dass sie das ganz toll finden, dass es endlich so eine Highschool-Serie gibt, also so, die so um die 20 sind. Und ganz viele Eltern haben auch gesagt, meine Kinder haben jetzt dadurch Star Trek angefangen zu gucken.
In der Geschichte von Star Trek, egal in welcher Generation, spielt Geld eigentlich, zumindest nicht offensichtlich, keine Rolle mehr. Im echten Leben dann natürlich schon. Wir haben eben schon Paramount erwähnt. Das ist das Studio, dem die Rechte an Star Trek gehören. Das Studio bestimmt, ob Serien, Filme gedreht werden oder wieder abgesetzt werden. Momentan ist ja alles, was in den letzten 10 Jahren gelaufen ist, auch abgedreht und abgesetzt. Und ja, das Studio will sicher weiter Geld verdienen, aber gleichzeitig gehört es auch einem großen Trump-Fan. Wie schätzen Sie das ein, Frau Kern? Wie wird es weitergehen mit Star Trek? Weil das widerspricht natürlich mit der Liebe, der Vielseitigkeit, Utopie. Alle leben super zusammen und respektieren einander irgendwie so ein bisschen der politischen Linie. Ne?
Ja, es ist das Gegenteil von progressiv.
Ja.
Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Die Frage ist, was überwiegt, die Gier oder die Ideologie?
Okay. Also solange wir Geld verdienen, drücken wir vielleicht mal ein Auge zu.
Es wäre so mein Verdacht, dass wir da vielleicht das Glück haben, auf die Gier zählen zu dürfen, dass Dinge produziert werden, die wir sehen möchten, nicht Dinge, die wir sehen sollen.
Was sagen die anderen?
Also ich denke, es hat schon einmal funktioniert in den 70ern. Die ursprüngliche Serie, obwohl es eine 5-Jahres-Mission sein sollte, die lief ja nur 3 Staffeln, 3 Jahre lang. Mhm. Und dann brachten in den 70ern die starken Aktivitäten der Fans, die Kinofilme herbei. Also dies war dies, dass dann Paramount reagierte und sagte, ach Moment, da ist ja ein Publikum dafür da. Und dann machte man die Kinofilme. Und das kurbelte ja alles wieder so an, dass wir dann 87 die Next Generation hatten. Und ich glaube, wenn man im Prinzip das Fandom Gegenakzente setzt zu dem, was politisch in der Tat, da stimme ich vollkommen zu. Also der Trump-Fan, dem Paramount gehört, das geht in allem völlig konträr zu den Star Trek-Werten. Ich finde es auch albern, wenn die Alt-Right erklärt, Star Trek sei zu woke. Also ich meine, Star Trek war schon woke und differenziert, bevor es überhaupt den Begriff gab.
Ja, ja.
Und ich glaube, da ist schon das, wenn im Prinzip vom Fandom die Aktivitäten da sind, dann wird auch darauf reagiert und das, glaube ich, bringt die Chance, dass man dies wieder zurückbringt. Vielleicht wird es ja am Schluss so absurd, genauso wie die Kinofilme mit der Originalcrew kamen, haben wir vielleicht dann in 5 Jahren einen Starfleet Academy Kinofilm, der dann die Geschichte weitererzählt mit den nächsten Jahrgängen an der Starfleet Academy.
Sind Sie auch so optimistisch, Herr Stoppel?
Ja, ich würde das auch nicht daran festmachen, dass jetzt der Paramount-Chef da so ein großer Trump-Fan ist. Trump hat seine Zeit und wird seine Zeit gehabt haben, irgendwann yeah. auch. Und ich glaube, es gibt auch ein anderes Amerika. Es gibt nicht nur das Amerika des Trump, sondern es gibt auch ein anderes Amerika. Und das
und Fans auf der ganzen Welt.
Ist. Das
ist ja nicht
und Fans Amerika, auf der ganzen ah, Welt, ja. Genau. Und ich glaube, deswegen wird es da weitergehen, glaube ich auch.
Welche Geschichten würden Sie denn noch sehen?
Oh, das ist so total so schwer vorauszusehen. Also ich bin immer ganz begeistert. 2. Staffel Discovery, das ist schon wieder ein paar Jahre her, da hat man sich sehr viel mit KI auseinandergesetzt.
Ja.
Das ist jetzt das Thema, was wir jetzt hier gerade live erleben. Und da wurde dann auch verhandelt, was passiert eigentlich mit einer außer Kontrolle geratenen KI und sowas. Ich kann es Ihnen wirklich
Kleiner
nicht sagen.
Kleiner Spoiler, was passiert?
Naja, also sagen wir mal so, die Menschheit gewinnt natürlich über die KI, okay. Gott sei Dank. Und ich hoffe, das wird dann auch bei uns so sein, dass die Menschheit immer noch über die KI regieren wird und nicht umgekehrt. Ich würde mir einfach wünschen, Star Trek bleibt einfach am Ball der Themen, die in der Gegenwart immer aktuell verhandelt werden und gibt da seinen Kommentar ab. Das ist so mein Wunsch eigentlich für Star Trek in den nächsten 10 Jahren.
Ja, Frau Kern, Sie dürfen das Schlusswort haben. Was ist denn Ihr Wunsch für die Zukunft von Star Trek?
Ich möchte auch, dass Star Trek wie in den letzten 60 Jahren auch idealerweise die nächsten 60 Jahre uns begleitet und uns Alternativen zum momentan vorherrschenden Zeitgeist aufzeigt. Was wäre möglich? Wie können wir diese Welt besser machen? Auf der anderen Seite würde ich auch wahnsinnig gerne Alltag sehen. Wie leben denn die Menschen, die ganz normalen, nicht die, die auf Raumschiffen fliegen, in der Föderation? Wie funktioniert eine Gesellschaft ohne Geld, die Mangelwirtschaft und Ähnliches hinter sich gelassen hat? Das würde mich total interessieren. die Zukunft von Star Trek. Ich glaube, da ist noch sehr viel drin.
Ja, möglicherweise gibt es ja auch Gründe, warum sie das bisher noch nicht behandelt haben. Wir werden es sehen. Unendliche Weiten, 60 Jahre Star Trek, hieß das Forum heute bei SWR Kultur. Ich danke meinen Gästen, den Medienwissenschaftlern Professor Andreas Rauscher und Dr. Sebastian Stoppe und Claudia Kern, Co-Moderatorin des Star Trek Podcasts Planet Trek. Worüber wir hier gar nicht gesprochen haben, das ist die Musik bei Star Trek und die ist ja inzwischen auch ikonisch geworden. Die nehmen sich dann die Macherinnen und Macher von den Scoresnacks vor, unserem Filmmusik-Podcast. Die Scoresnacks, das Forum und die ganze SWR-Kultur-App finden Sie jetzt bei ARD Sounds. Mein Name ist Eva Röder, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss!